Aus dem Lobgesang des Zacharias: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Ich habe im Laufe meines Lebens drei Wunder entdeckt, drei gewaltige Wunder. Das eine ist uns wahrscheinlich, ein paar Wochen habe ich das dritte dieser Wunder entdeckt. Und das hängt mit diesem Vers zusammen. Er, der Gott Israels, hat sein Volk besucht. Dieses Wort für besuchen im Griechischen habe ich gelesen, wurde offenbar gebraucht, sehr häufig, wenn ein Arzt Kranke besucht hat. Dieses griechische Wort, das mit besucht übersetzt ist. Gott besucht sein Volk. Wir haben die Adventszeit, wir feiern Weihnachten, wir gedenken da an den Besuch Jesu. Aber wer war in Jesus? Wer hat eigentlich sein Volk? Wer hat eigentlich die Erde besucht? Dieser Vers sagt, Gott, der Gott Israels, hat sein Volk besucht. Als Jesus einmal einen jungen Mann auferweckt hat, der sogenannte Jüngling zu Nein ist wahrscheinlich so die Überschrift in der Bibel, der junge Mann zu Nein, heißt es, dass die Leute gestaunt haben. Es heißt, und Furcht ergriff, eben nach der Auferweckung des jungen Mannes in Nein, ergriff sie alle und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Ich möchte, bevor ich zu diesem Wunder komme, dass Gott sein Volk besucht hat, möchte ich zuerst über die anderen beiden Wunder reden. Ich denke, das erste Wunder ist uns allen bewusst, das Wunder des Lebens. Das ist ein gewaltiges Wunder. Und das sehen auch Menschen als Wunder an, die nicht Christen sind. Die spüren etwas, da ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Leider bekommt oft derjenige, der hinter diesem Wunder steht, nicht die Anerkennung, die ihm eigentlich gebührt. Man spricht dann von der Natur oder von der Evolution oder wer auch immer. Aber Gott bekommt nicht die Ehre, die ihm eigentlich zustehen würde. Leben ist etwas Spezielles. Lebewesen, die wachsen. Manche schnell, manche über hunderte von Jahren. Lebewesen bewegen sich irgendwie. Selbst Sonnenblumen oder selbst Pflanzen eben wie Sonnenblumen, die richten ihre Köpfe aus nach der Sonne. Leben bewegt sich. Leben hat einen Stoffwechsel. Es nimmt Elemente aus der Umwelt auf und verarbeitet sie, so wie wir heute Morgen gegessen haben und das wird jetzt verarbeitet in unserem Körper. Leben reagiert auf äußere Reize. Ein Stein ist kein Lebewesen, der reagiert nicht auf äußere Reize. Doch, also wenn es kalt wird, dann kann er springen, aber das ist eigentlich keine Reaktion. Er kann der Kälte nicht ausweichen, während Lebewesen können zum Beispiel eben der Kälte oder der Hitze ausweichen. Leben pflanzt sich fort. Ein Stein pflanzt sich nicht fort. Und Leben ist aus Zellen aufgebaut. Und manchmal besteht dieses Leben nur aus einer einzigen Zelle, ein Einzeller, oder dann aus Billionen von Zellen, wie unser Körper das ist. Also das ist so, sind kurz ein paar Merkmale von Leben. Und unsere Körper sind ja ein Wunderwerk. Und wie die übrige Natur auch, staune ich immer wieder, dass der Körper mit Selbstheilungskräften ausgestattet ist. Nicht für alles braucht man ein Medikament. Der Körper ist so geschaffen, dass er Wunden selber schließen kann, dass er reagieren kann auf Bakterien, auf Viren, manchmal ein bisschen schwieriger. Und manchmal muss man dem Körper auch ein bisschen nachhelfen. Und wir wollen froh sein für alle Entdeckungen, für alle Hilfsmittel, die man schon gemacht hat. Ich denke, Ende des Zweiten Weltkriegs, die Entdeckung des Penicillins, das erste Antibiotikum. Wie viele Menschen haben seither profitiert, konnte man Krankheiten bekämpfen, weil man Antibiotika hat. Oder Impfungen. Ich meine, es kommt heute kaum noch vor, dass ein Kind an Kinderlähmung erkrankt. Ich habe in meiner Jugendzeit noch viele Leute gesehen, die durch die Kinderlähmung verkrüppelt waren. Wir konnten dank Impfungen Pocken ausrotten und so weiter. Und gestern, das nur so nebenbei, habe ich gestaunt in der Sendung Wissenschaft aktuell auf SRF 2, die ich gerne höre am Samstag nach den Mittagsnachrichten. Da wurde erklärt, dass dieser Impfstoff, den wir haben, dass der innerhalb eines halben Tages an die neue Omikron-Variante angepasst werden kann. Ein halber Tag Laborarbeit. Dann braucht es natürlich jetzt noch Tests und bis dann die Massenproduktion stattfindet, braucht es noch einmal längere Zeit. Und vielleicht ist dann, wenn die Impfstoff da ist, ist dann schon wieder eine andere Variante da, das ist ein anderes Ding. Aber ich habe gestaunt, ein halber Tag und der Impfstoff ist angepasst. Also es ist unglaublich, was wir auch heute für Möglichkeiten haben, eben da zu helfen. Unser Körper ist ein Wunderwerk und in einigen Psalmen wird die Schöpfung groß gepriesen. Die Erde ist voll der Herrlichkeit und vor vielen Jahren habe ich mal den Gedanken gelesen bei irgendeinem Theologen, dass wenn es heißt, die Erde sei voll der Herrlichkeit des Herrn, sehe er die Herrlichkeit Gottes auf dieser Welt, von der die Erde voll ist, eben in diesem Leben, das Leben, das überall da ist. Ich bin sehr gerne in den Bergen und gerade auch in den Felsen, wo es fast nur noch Fels hat und ich staune manchmal, was da aus den kleinsten Ritzen herauswächst. Das ist fantastisch. Leben kommt an den unmöglichsten Orten vor und den unmöglichsten Formen. Ich habe gelesen auf einer christlichen Homepage, dass unter einem Quadratmeter Ackerboden, ein Quadratmeter Ackerboden, eine Billiarde, das heißt eine Million Milliarden Bakterien sind. Bis zu 10 Milliarden Strahlenpilze, 23.000 Springschwänze. Oh, das sollte ich euch erklären, aber ich weiß es selber nicht. Hätte ich nachschauen sollen. 18.000 Milben, 800 Käfer und Käferlarven, 550.000 Füßler, 320 Ameisen, 240 Fliegenlarven, 230 Spinnen und 108 Regenwürmer unter einem Quadratmeter Ackerboden. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich nicht nachgezählt habe. Das stimmt. In einem Kubikmeter Meerwasser soll es mehr Lebewesen geben, als es Menschen auf der Erde gibt. Ein Kubikmeter Meerwasser. Also da können wir nur staunen. Das Leben ist wirklich ein Wunderwerk Gottes. Und ich denke, Gott freut sich immer wieder über das selber, was er geschaffen hat. So wie wir uns oft auch freuen über Dinge, die uns gelungen sind, die wir geschaffen haben. Und das zweite Wunder ist das Wunder der Materie. Das habe ich erst vor einigen Jahren realisiert, als ich einmal von einem gläubigen Physiker erklärt bekommen habe, woran die Physik forscht, wenn es um die Materie geht. Wo ich ein bisschen verstanden habe, was eigentlich mit dem Urknall gemeint ist. Da ist nämlich gemeint, dass nach der heutigen Erkenntnis der Physik die Materie, also die Atome, nicht das Leben, die Atome knallauffallend standen sind. Es hat sich nicht so langsam entwickelt, sondern Knallaufall. Es war vorher nichts und plötzlich war es da. So wie es in Psalm 33 heißt von Gott, so er spricht, so steht es da. Das kann offenbar, das ist der Kenntnisstand der Physik. Wer diesen Knall ausgelöst hat, das ist nicht Sache der Physik. Und ich habe mal bei Harald Lesch ZDF eine Sendung gesehen, da hat er erklärt, das Forschen der Physiker, das könne man vergleichen mit einer schweren Bergtour. Die Physiker klettern da den Berg der Erkenntnis hoch, um herauszufinden, was eigentlich Materie ist und wann das und wie entstanden ist. Und wenn sie oben sind, auf dem Gipfel ankommen, wer sitzt da? Die Theologen und sagen, wir haben es euch ja immer gesagt, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Die Materie selbst, das ist ein Wunder. Wie müssen Atome beschaffen sein, dass zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom ein Wassermolekül gibt? Und dass eine Trilliarde solcher Wassermoleküle einen Wassertropfen geben. Eine Trilliarde kann man sich gut vorstellen, das ist einfach 10 hoch 21, ein 10 mit 21 Nullen, oder? Das hat man auch den Überblick, oder? Nein, hat man nicht. Ich habe gelesen, wenn wir das Wasser auf der Erde so in Schluckweise messen würden, also so 40, 50 Milliliter, also so ein größeres Likörgläschen, oder? Das ist so ein Schluck. Die, auf der ganzen Erde hat es so viel Wasser, Schlucke, so Likörgläschen, wenn man das ganze Wasser auf dieser Erde in Likörgläschen fassen würde, müsste man eine Trilliarde solcher Gläschen haben. Eine Trilliarde Wassermoleküle ergeben einen Tropfen Wasser, dass wir uns das mal ein bisschen sehen können. Das ist ein Wunder. Wie müssen Atome geschaffen sein, dass sie sich verbinden, dass es etwas gibt, das man berühren kann oder dass man atmen kann? Das Wunder der Materie, das ist eben das zweite große Wunder, dass es überhaupt etwas gibt, das wir berühren können. Und das sind die Bausteine, da, aus denen dann Gott das zweite Wunder gemacht hat, eben das Wunder des Lebens. Und jetzt komme ich zum dritten Wunder, das ich erst vor einigen Wochen realisiert habe. Ein Theologe hat geschrieben, er meine, dieses Wunder, das übertreffe sogar das Wunder des Lebens und der Materie. Nämlich, dass Gott, der Sohn Gottes, Mensch wurde. Es hat, wie ist das möglich, dass der unsichtbare Gott, das heißt in der Bibel, niemand habe Gott je gesehen, außer dem Sohn Gottes. Wie ist es möglich, dass der unsichtbare Gott Mensch wird? Wer hat schon unter euch versucht, mal ein Löwe zu werden? Es geht einfach nicht. Wir sind Menschen. Jedes Menschen ist das, was es ist. Und Gott ist Gott, Gott ist unsichtbar, Gott ist Geist. Niemand hat Gott je gesehen. Und wenn von in Jesaja-Buch heißt, diesem Prophet vor 700 vor Christus, der dann sagt, er hätte Gott gesehen. Und wenn, was er beschreibt ist, da merkt man, er hat eigentlich nur irgendwie so den Saum eines Kleides gesehen. Aber Gott hat er nicht wirklich gesehen. Es wäre auch ein Widerspruch zu dem, was im Johannesevangelium steht, dass niemand Gott je gesehen hat. Und der Mensch ist und bleibt Mensch. Außer wenn er manchmal zum Wolf wird. Das ist dann etwas anderes. Und das ist ein Wunder, dass Jesus Gott und Mensch ist. Das ist eines der Paradoxa der Theologie. Es ist wie das Problem der Vorherbestimmung und des freien Willens. Sind wir jetzt von Gott vorherbestimmt? Hat bestimmt Gott alles voraus, regelt alles, dass du heute Morgen aufgestanden bist? Hat er das so bestimmt und du stehst einfach auf, du bist gehorsam? Oder haben wir einen freien Willen? Das ist ganz schwierig, das auseinanderzuhalten. Sind wir jetzt gerettet, weil wir vorherbestimmt sind oder weil wir uns entschieden haben? Oder die Trinitätslehre, drei Personen und doch nur ein Gott. Ich verstehe die Zeugen Jehovas, die einfach darum einen Bogen machen und sagen, ja, das ist eine Erfindung der Theologen, das steht gar nicht so in der Bibel. Jesus ist nicht Gott, er ist einfach das höchste Geschöpf Gottes und so weiter. Die Zeugen Jehovas lehnen ja die Trinitätslehre ab. Wir müssen demütig zugeben, erklären, wirklich erklären, kann man es nicht. Wir sehen einfach die Fakten in der Bibel und müssen daraus schließen, offenbar ist Jesus Gott, offenbar ist der Heilige Geist Gott, der Vater ist sowieso Gott und doch sagt die Bibel, es gibt nur einen Gott. Das ist ein Geheimnis, denke ich, das wir offen lassen müssen. Und auch, dass Jesus Mensch wurde, das haben Theologen versucht zu erklären, und ich möchte euch einige Erklärungsversuche zeigen. Das ist einmal der Apollinaris, er war Bischof von Laodicea. Er hat gesagt, Jesus hatte einen menschlichen Leib, eine göttliche Natur, und er hatte einen menschlichen Leib, aber der Geist und die Seele, das war göttlich. Das ist so eine Erklärung, also irgendwie zweigeteilt, menschlicher Leib, göttliche Natur. Nestor, er war Bischof von Konstantinopel, er hat gesagt, Jesus sind eigentlich zwei Personen, eine menschliche Person und eine göttliche Person. Also zwei Personen in Jesus. Manchmal hat die eine gehandelt, manchmal hat die andere gehandelt, obwohl man das so ja nicht findet im Neuen Testament. Eine dritte Variante, er hat Eutyches propagiert. Er hat gesagt, Jesus hatte eine menschliche Natur und in Jesus kam eine menschliche Natur und die göttliche Natur zu etwas Drittem zusammen, zu einer neuen Natur. Und das, was eigentlich in den Glaubensbekenntnissen steht, das ist auf dem Konzil von Chalcedon, hat man das festgehalten, 451 nach Christus, Jesus ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Auch wenn wir das nicht erklären können, aber wir finden das bestätigt auch in der Bibel, er ist ganz Gott und er ist auch ganz Mensch. Er war ganz Mensch, das sehen wir daran, dass wie er Mensch wurde. Er wurde Mensch von der Pike auf. Also geboren ein Mensch. Wir haben gesungen in einem Lied, da hat es geheißen, ohne Krone, ganz unscheinbar ist er erschienen. Er wuchs unter wenig komfortablen Umständen auf. Er war schon früh ein Migrant, ein Flüchtling mit seinen Eltern. Sie mussten nach Ägypten fliehen. Seiner Mutter wurden gewisse Dinge nachgesagt, weil Jesus offenbar, so vermute ich, nicht so sehr dem Josef geglichen hat. Da kamen Verdachte auf. Er wuchs in einem Dorf auf, das wir im Alten Testament nie erwähnt finden. Absolut unscheinbar. Es wird eine einzige Begebenheit aus seiner Kindheit berichtet, als er zum Erstaunen der Leute mit 12 Jahren damit mit Theologen diskutieren konnte und sie mit Fragen konfrontierte, wo sie einfach Vorfälle geben mussten. Bis 30 war er absolut unscheinbar. Wir lesen in der Bibel, er, das Wort, wurde ein Mensch. Da ist von Jesus die Rede. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Und Paulus sagt in seinem Philipperbrief, von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Ganz Gott und ganz Mensch. Ich glaube, es war ein Zeichen der Liebe Gottes, dass Gott selbst Mensch wurde und unter uns lebte. Überlegen wir uns, was wäre wohl das größte Liebeszeichen, das ich Slumbewohnern geben könnte? Menschen, die in Elendsvierteln leben. Ich könnte vielleicht all mein Vermögen dort verschenken und jedem dazu verhelfen, dass vielleicht in dem Quartier da alle fließend Wasser haben, wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, die größte Liebesbezeugung wäre doch die, wenn ich zu ihnen ginge und eine Favela kaufen oder mieten würde und mit ihnen leben würde. Wenn ich mit ihnen Freud und Leid teilen würde. Da habe ich den Eindruck, das wäre doch das größte Liebeszeichen. Und genau das hat Jesus gemacht. Er ist gekommen und hat unter uns gelebt. Ich glaube, dass Jesus damit, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, dass damit etwas angefangen hat von der Wiederherstellung einer früheren Situation. Im Paradies war Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch da. Und wir lesen in der Offenbarung 21, Vers 3, dass Gott selbst auf der neuen Erde mit den Menschen, mit all den Erlösten leben wird, sein wird, gegenwärtig sein wird. Und ich denke, wir sind uns einig, der Himmel ist da, wo Gott ist. Und wenn Gott auf dieser Erde sein wird, dann wird er, das ist eben dort der Himmel. Gott wollte seinem Volk immer nahe sein. Wir sehen das an der Anordnung der Stiftshütte. Oh, das seht ihr wahrscheinlich nicht sehr gut. Die Stiftshütte war quasi der transportable Tempel, den das Volk Israel hatte auf der Wüstenwanderung. Das war so in der Mitte und ringsherum angeordnet in einer ganz bestimmten Reihenfolge waren die 12 Stämme Israels. Das ist so ein Zeichen, dass Gott unter seinem Volk sein wollte, gegenwärtig sein wollte. Und dann heißt es in 5. Mose 4, Vers 7, denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen. Das sagt Mose im 5. Buch Mose. Also quasi am Ende seines Lebens, wo er erlebt hat, Gott ist uns so nahe, so unglaublich nahe. Aber damit, dass Jesus Mensch wurde, ist er uns nochmal viel näher gekommen. Warum ist das so wichtig, dass wir verstehen und dass wir das betonen, dass Jesus, der Sohn Gottes, Mensch wurde? Dass er ganz Gott und ganz Mensch war. Als ich in Äthiopien war, hat einer der Missionare mir einmal ein bisschen etwas erklärt, wo ich wie ein Aha-Erlebnis hatte. Auch in der äthiopischen orthodoxen Kirche hat Maria einen sehr hohen Stellenwert. Und er hat mir gesagt, weißt du, für die äthiopisch-orthodoxe Kirche ist Jesus so weit weg von uns Menschen, dass es einen Mittler braucht. Sie betonen die Gottheit Jesu so stark, dass Jesus so weit weg ist von uns Menschen, dass es jemanden dazwischen braucht. Das ist Maria oder die Heiligen oder wer auch immer. Deshalb ist es wichtig, Jesus ist Gott, aber er ist auch Mensch. Und es braucht keinen weiteren Mittler zwischen dem Vater und uns. Und dann gibt es die andere Seite in der liberalen Theologie. Da wird die Gottheit Jesu so klein gemacht, oder sie verschwindet sogar ganz, da wird nur noch die Menschheit Jesu betont. Jesus ist einfach ein jüdischer Rabbi, der im ersten Jahrhundert gelebt hat und ein paar gescheite Dinge gesagt hat. Und wenn wir uns daran halten würden, würde es besser aussehen auf dieser Erde. Aber er war nichts als ein Mensch. Achtet einmal, ich höre immer wieder von Pfarrern, da heißt es ja, der ist auch gläubig. Und ich habe solche auch gläubigen Pfarrer auch schon angehört, aber da fällt mir auf, wie wenig da von Jesus gesprochen wird. Wenn ihr achtet einmal darauf, wie ein Theologe es mit Jesus hält, redet er von ihm oder redet er nur von Gott? Und Jesus, ja, irgendwo auch noch ein bisschen, ja? Spricht er zu Jesus oder spricht er nur zu Gott? Ermutigt er, auf Jesus zu vertrauen oder einfach auf Gott zu vertrauen? Ich denke, das ist ein Punkt, wo man das prüfen kann. Jesus, wenn Jesus nur ein Rabbi war, dann ist die Auferstehung einfach ein Glaube, aber nicht Realität. Dann kann man auch nicht mit Jesus reden. Also deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Er war nicht so viel Gott, dass es noch einmal einen Mittler braucht. Er ist der Mittler. Es braucht, und er war ganz Mensch, ja, das war er. Aber wir brauchen niemanden dazwischen. Und schon länger habe ich mir überlegt, was ist eigentlich bei der Himmelfahrt passiert? Hat Jesus da sein Kleid, sein menschliches Kleid abgelegt und ist jetzt nur noch wieder Gott, wie vorher? Und ich denke, ich bin darauf gekommen, aufgrund dieser Stelle im 1. Timotheusbrief, wo es heißt, denn nur einer ist Gott und nur einer der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und dann heißt es, der Mensch Jesus Christus. Das ist interessant, dass Paulus hier die Menschheit Jesu betont, weil Jesus Mensch ist, ist er das Bindeglied zwischen dem Vater und uns. Dass er Gott ist, das verbindet ihn mit dem Vater. Dass er Mensch ist, das verbindet ihn mit uns. Jesus hat nicht nur für eben gut 30 Jahre ein Knechtskleid angelegt und das dann bei Himmelfahrt ausgezogen, sondern, wenn ich das recht verstehe, ist er Gott und Mensch geblieben. Das war nicht nur so ein Ausflug auf die Erde und dann war alles wieder beim Alten. Er ist heute noch Gott und Mensch. Ich habe nachgelesen, als Stephanus gesteinigt wurde, heißt es, dass er den Himmel offen sah und er hätte Jesus zur Rechten Gottes gesehen. Das heißt nicht, er hätte Gott gesehen, er hätte nur gesehen, dass er zur Rechten Gottes steht. Er hat Jesus gesehen. Gott bleibt unsichtbar, Jesus nicht. In der Offenbarung lesen wir von Jesus. Also ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine, wir finden dort keine Beschreibung Gottes, dass der Seher Gott gesehen hat. Ich kann mich täuschen, aber ich meine, ich hätte das nicht gesehen. Er sieht Jesus, das Lamm, das geschlachtet ist. Und ich frage mich, aber da bin ich nicht ganz sicher, das ist jetzt einfach ein Gedanke, der mir da gekommen ist, könnte es sein, dass wir einmal in der Herrlichkeit auf der neuen Erde Gott auch weiterhin nicht sehen werden? Aber Jesus werden wir sehen, weil er Gott und Mensch ist. Das ist kein Zweifel. Also ich weiß nicht, ob ihr das spürt, das hat mich so bewegt, einfach dieser Gedanke, in Jesus ist Gottheit und Menschheit zusammengekommen. Er ist der Mittler, er versteht uns ganz, er ist ganz auf unserer Seite. Er hat am Kreuz unsere Schuld getragen. Und er ist zur Rechten Gottes und er vertritt uns, wie uns das Wort Gottes sagt. Noch einmal Lukas 1, 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. In Jesus kam Gott auf diese Welt. Und Gott will uns nahe sein, wie es in 5. Mose 4, Vers 7 gesagt hat, wo Mose ausruft, wo ist ein Gott, der uns so nahe ist wie unser Gott? Und das war 1500 Jahre vor der Geburt Jesu, wo er das gesagt hat. Und da, wie nahe ist denn uns jetzt Gott, indem Jesus eben Mensch wurde? Und wir lesen Hebräer 2, Vers 17, warum das nötig war. Darum war es notwendig, dass er in jeder Hinsicht den Brüdern und Schwestern gleich wurde, denn er sollte ein barmherziger und treuer oberster Priester werden. Hohepriester, oberster Priester. Gut. Danke. Jesus sollte Mensch werden, ich weiß nicht, ob man sagen kann, damit er uns versteht. Ich meine, Gott ist allwissend, könnte Jesus nicht auch uns verstehen, ohne dass er Mensch wurde. Aber mindestens ist es eine Bestätigung und eine Ermutigung für uns. Es gibt keinen Zweifel, er war Mensch, er weiß, was es heißt, ein Mensch sein. Und darum wurde er ein barmherziger und treuer oberster Priester. Und Hebräer 4,15 ist kein oberster Priester, der unsere Schwachheit nicht mit uns erleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt, nur lieber ohne Schuld. Also Jesus weiß, was es bedeutet, versucht zu werden. In der Versuchungsgeschichte lesen wir das. Also, Jesus, ich müsste jetzt noch eine zweite Predigt halten. Es gibt noch etwas, wo Jesus uns noch näher kam, nämlich wenn er in unserem Herzen ist. Das ist noch einmal ein Stück mehr, wenn er uns so nahe ist, dass er in unserem Herzen ist. Aber das wäre eine weitere Predigt. Es ging mir heute Morgen nur zu betonen, dass wir verstehen, warum das so wichtig ist, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott war. Wenn wir nur die Gottheit betonen, dann brauchen wir irgendeine Maria oder Heilige, die uns vermittelt. Wenn er nur Mensch war, dann kann er uns nicht helfen. Er war Gott und Mensch. Und wir wollen dankbar sein dafür, dass Jesus Mensch wurde. Und was mich eben Entschuldigung, bewegt, er hat das nicht nur für 30 Jahre gemacht, ja, einfach dieser Gedanke, dass Jesus seine Menschheit nicht einfach abgelegt hat. Deshalb sehen wir ihn in der Offenbarung. Deshalb hat Paulus geschrieben von diesem Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Jesus Christus. Das ist etwas, was ich noch nicht so lange sehe. Und ich bin bestätigt worden durch Theologen, die ich gelesen habe, die das auch so sehen. Jesus ist immer noch der Mittler, weil er immer noch Gott und Mensch ist. Und wir zum Abschluss jetzt noch ein Lied, und da kommt, das habe ich deshalb gewählt, weil in der ersten Strophe das eigentlich zusammengefasst wird. Es ist ein Lied aus dem 18. Jahrhundert, uralt, aber da ist etwas drin in diesem Lied, da wird die Herrlichkeit Jesu beschrieben. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du Mensch geworden bist, dass du uns so nahe gekommen bist und dass du uns immer noch so nahe bist. Wir brauchen keinen anderen Mittler. Du bist der Mittler. Du bist Gott, der nahe beim Vater ist. Und du bist Mensch, der nahe bei uns ist. Vielen Dank dafür. Amen.